Leute, bevor die Folge losgeht, habe ich eine Überraschung für euch und ich könnte mir vorstellen, dass sich da einige von euch sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich habe mich nämlich entschieden, einen allerletzten zusätzlichen Termin meiner Ohrenzeugentour zu spielen und zwar am 25. Januar 2026 in Halle an der Saale. Die Tickets dafür gibt es ab sofort und diese allerletzte Show ist vor allem für die Ohrenzeugen im Osten von Deutschland, weil viele von euch traurig waren, dass ich dort nicht so viele Auftritte machen konnte, wie ich vielleicht gerne gemacht hätte. Deshalb mache ich jetzt meinen allerletzten Tourstopp bei euch. Nächstes Jahr wird es definitiv keine weiteren Shows geben. Wenn ihr mich also live sehen wollt, wenn ihr die Tour noch nicht gesehen habt, dann ist der 25. Januar 2026 die allerletzte Chance. Tickets für den Termin in Halle gibt's auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Dort bekommt ihr auch noch für einige Termine Restkarten, also wartet nicht zu lange. Wir sehen uns in Halle an der Saale. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und willkommen zurück, Dr. Sebastian Kunz.
Servus, hallo.
Ja, ihr kennt Sebastian wahrscheinlich noch als Gast aus Folge, ich glaube es war 149, da haben wir über den Mordfall Vanessa aus Gersthofen gesprochen und ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass du nochmal vorbeikommst und wir haben ja auch so nach der Folge und vor der Folge noch ein bisschen hinterhergeschrieben und gesprochen und welche Fälle du überhaupt so in deiner Karriere gemacht hast und da waren ein paar ganz spannende dabei und heute nehmen wir uns einen von denen vor, also wir sind heute ja so nah dran wie selten, würde ich mal sagen.
Ja, vielen Dank, dass es auch nochmal geklappt hat und ich muss ehrlich sagen, danke auch an alle, die uns zuhören. Ich war etwas baff, wie viele mich dann kontaktiert haben über Social Media, über alles und gesagt haben, dass die Folge eigentlich echt offensichtlich ganz gut ankam und das freut mich natürlich sehr.
Ja, und ich habe gesehen, du hast sehr viele Komplimente gekriegt. Also sehr viele Frauen haben unter dein Ankündigungsbild geschrieben, mal endlich ein gut aussehender Gast. Weiß ich jetzt auch nicht, was mir das sagen soll.
Ich freue mich lieber nicht.
Freut mich natürlich
gut,
für dich.
Gut, dass man nicht sieht, dass ich rot werde.
Genau, das stimmt. Das ist der Vorteil am Nicht-Video-Podcasten. Falls ihr jetzt die Folge 149 noch nicht gehört habt und euch fragt, was reden die beiden da eigentlich? Wer ist dieser Typ auf der anderen Seite? Sebastian, du bist Leiter der Rechtsmedizin der Uniklinik Ulm, hast aber auch in Island und Österreich als Rechts- bzw. Gerichtsmediziner, so heißt es ja in Österreich, gearbeitet. Unter anderem eben auch an diesem Fall, in dem, das kann man schon mal verraten, eine Blutspur eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Vielleicht mal ganz kurz, ohne zu spoilern, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an den Fall denkst, über den wir heute sprechen?
Es sind tatsächlich zwei Sachen, die mir so durch den Kopf gehen. Das eine ist diese wirklich brutale und gleichzeitig sehr skurrile Auffindesituation. Das werden wir natürlich nachher noch genauer besprechen. Und das andere ist diese Schlagzeile. So nennen wir ja, glaube ich, auch unsere Folge.
Genau.
Die Oma muss weg. Und diese Schlagzeile hat so viel in sich. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es einfach, das ist einfach ein brutaler Satz. Und dieser Satz war so prägend und der ist durch alle Medien und jeder, der damit zu tun hatte mit dem Fall, kennt diesen Satz und hat den auch thematisiert. Und das sind so die zwei Sachen, die wirklich hängen geblieben sind von vielen anderen Dingen und Facetten, die der Fall noch zu bieten hat.
Ja, das war bei mir auch so, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und wir überlegt haben, was für einen Fall können wir machen von den vielen, wo du dran beteiligt warst, war das auch dieser Satz, der mich so sehr gecatcht hat, weil ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Was ist das für ein brutaler und eiskalter Satz?
So,
wir kommen gleich natürlich noch dazu, wer den ausgesprochen hat und was die Hintergründe sind. Inhaltswarnung muss man, glaube ich, in der Folge doch ganz deutlich geben. Wir werden relativ explizit über tödliche Verletzungen sprechen, auch um zu erklären, wie dieser Fall überhaupt gelöst werden konnte. Und wie immer der Hinweis, ihr hört diese Folge oder alle Folgen von Verbrechen von nebenan auf RTL Plus immer zwei Wochen früher. Einige Namen habe ich geändert. Sebastian, bist du bereit, mit mir in diesen Fall zu starten und über die Grenze sozusagen zu marschieren in Richtung Österreich?
Ja klar, los geht's.
Sehr schön. Der 26. Oktober 2012 ist ein Freitag und die meisten Österreicher haben heute frei.
Die Republik feiert an diesem Tag ihre Unabhängigkeit. Im ganzen Land gibt es Festgottesdienste, Sportveranstaltungen und viele Museen öffnen heute ohne Eintritt. Im kleinen 3.000-Einwohner-Dörfchen Taufkirchen an der Prahm in Oberösterreich ist davon nicht so viel zu spüren. Das Leben hier ist ruhiger als in den Großstädten Linz, Salzburg oder Wien. Hier in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze verbringt die 69-jährige Reinhild Maria Doldinger ihren Abend ausnahmsweise allein. Ihr Ehemann Ludwig ist seit dem frühen Abend beim Abituriententreffen mit ehemaligen Klassenkameraden und wird vermutlich erst spät zurückkommen. Vorhin war wie so oft noch Reinhild und Ludwigs Enkel Leon zu Besuch, doch nun sitzt die ältere Dame allein im Fernsehsessel und im leeren Haus mit der babyblau gestrichenen Fassade. Plötzlich klingelt es an der Tür. Reinhild erkennt die Person schon durch die Scheibe der Haustür und öffnet. Freundlich grüßen sich die beiden. Dann setzt sich die 69-Jährige wieder in den Fernsehsessel. Die andere Person geht in den Keller. Wenige Minuten später tritt sie wieder ins Wohnzimmer. Als Reinhild aufschaut, ist es schon zu spät. Sie trifft einen Schlag auf den Kopf und noch einer. Um kurz nach eins geht beim Roten Kreuz ein Notruf ein. Am Ende der Leitung spricht ein älterer Mann, der sich als Ludwig Doldinger vorstellt. "Kommt schnell", ruft er. Bei ihm zu Hause sei eingebrochen worden und seine Frau liege bewusstlos im Wohnzimmer am Boden. Überall sei Blut, es müsse schnell jemand kommen. Dann setzt Doldinger nach: "Ich war bis nach 24 Uhr im Gasthaus." Sofort machen sich Polizei und Notarzt auf den Weg. Als sie bei dem Einfamilienhaus am Taufkirchener Ortsrand ankommen, sehen sie das Chaos. Die Scheibe der Eingangstür ist eingeschlagen. Auf Glas und Boden befinden sich Blutspuren. Auch im Flur ist überall Blut und je weiter man ins Hausinnere gelangt, desto mehr wird es. Im Wohnzimmer bietet sich den Ermittlern und Sanitätern schließlich ein grausiges Bild. Inmitten einer großen Blutlache liegt eine ältere Frau. Ihr Körper zeigt in Richtung des Flures und ihr Kopf liegt an der Türschwelle. Der Schädel ist komplett zerschmettert. Um ihn herum befinden sich Blut, Gehirnmasse und Knochensplitter. Die Tote ist Reinhild Doldinger. Auf ihrem Körper sind Hiebverletzungen sowie Einstichspuren zu sehen. Ebenso sind scharfe Stiche in ihren Händen erkennbar. Wahrscheinlich hatte die Frau noch versucht, ihren unbekannten Angreifer abzuwehren. Sofort schalten die Beamten vor Ort das LKA ein. So eine brachiale Gewalt haben sie noch nicht erlebt. Um 3 Uhr, also 2 Stunden nach Auffinden der Leiche, beginnt dann die Spurensicherung mit ihrer Arbeit. Sebastian, wir haben es gerade am Anfang schon erwähnt, du hast in diesem Fall ja mitermittelt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal vom Tod von Reinhild Doldinger gehört hast?
Die Tat war ja an einem Freitag und wir haben dann am Samstag obduziert. Und jedes Mal, wenn wir quasi außerhalb der Dienstzeiten was haben, wo einer von uns arbeiten muss, hat die damalige Chefin, die Frau Professor Tutschbauer, einen Rundruf gestartet und hat uns angerufen und gesagt, wer hat Zeit und Lust. Und damals war ich Assistenzarzt in Salzburg und habe natürlich gleich gesagt, ja klar, ein Tötungsdelikt ist immer was sehr Spannendes. Und sie hat mir quasi als Erste von dem Fall erzählt, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch gar nicht so viel, was los war. Und das ist so, dass immer im ersten Schritt der Ermittlungsbeamte, die Ermittlungsbeamtin oder die von der Spurensicherung anrufen. Und das ist so früh, dass die selber erst nur einen ersten Eindruck haben. Das heißt, man hat dann immer nur so ein paar Informationsfetzen und alles andere kriegt man dann im Laufe der Ermittlungen am Tatort oder im Laufe der Ermittlungen von der Polizei.
Du warst ja auch am Tatort. Was war denn da so dein Eindruck? Also was sind so die ersten Sachen, die dir aufgefallen sind, die ersten Vermutungen, was in diesem Haus passiert sein muss?
Die Information, die ich hatte, wo wir hingekommen sind, war von vornherein schon, dass es sich nicht um einen Auffindeort handelt, sondern dass hier wirklich ein Tatort vorliegt, also das, was passiert ist, ein Gewaltverbrechen passiert ist. Und mit dem Gedanken gehst du natürlich schon an das Haus hin und der erste Gedankengang war, oh, das ist aber ganz schön aufgeräumt und so ein schönes, idyllisches Einfamilienhaus, wie man es halt sich so klassisch vorstellt. Und man ist dann so eine Steintreppe hochgegangen zum Eingangsbereich und die Eingangstüre hatte an der Seite so ein Doppelglasfenster zum Durchschauen. Also es war Milchglas, man konnte nicht durchschauen, aber damit es halt heller ist. Und es war eingeschlagen. Und dann ist man reingekommen, dann war so ein langer Gang, der war mit so richtig dunkelroten Fliesen bedeckt, so rostrote Fliesen. Und da waren schon ein paar Blutspuren zu sehen. Und am Ende ging es dann geradeaus in das Arbeitszimmer. Links war das Wohnzimmer und rechts war das Badezimmer. Und da, wie du schon gesagt hast, lag ja dann die Verstorbene. Und das Gesamtbild hat mir insgesamt schon einen komischen Eindruck gemacht. Das ist, ich kann es gar nicht greifen und es wirklich erklären. Es gibt Tatorte, da kommst du rein und dann sagst du, ja gut, klar, da ist das, da ist das, da ist alles offensichtlich. Und das war so ein Fund- und Tatort, wo man gesagt hat, Mensch, irgendwie diese Blutspuren, die von der Eingangstüre weggehen oder hingehen, das war damals alles noch nicht klar, aber die sind relativ isoliert. Die Tür ist eingeschlagen. Da ist aber eigentlich alles sehr ruhig, sehr aufgeräumt. Also es hat nicht zu dem klassischen Fall gepasst, den man sich so vorstellt, wo man gleich weiß, ja, okay, in die Richtung müssen wir gehen. Und das hat sich ja dann leider auch bestätigt, dass es ein Fall war, der sehr viele Fragezeichen hat.
Aber interessant, das heißt, du vertraust da schon manchmal auf dein Bauchgefühl, wenn du irgendwo hinkommst, dass du merkst, irgendwas passt hier nicht, ohne es richtig benennen zu können.
Das darf man jetzt als Rechtsmediziner nicht so sagen, weil wir haben ja eigentlich oder sollten nicht ein Bauchgefühl haben, das uns leitet, sondern nur auf Fakten basierend arbeiten. Und das macht man natürlich. Nichtsdestotrotz hat, glaube ich, jeder, der in so einem Bereich arbeitet, ob das jetzt Polizeibeamte, Beamtinnen sind, Leute von der Spurensicherung oder auch Rechtsmediziner, man hat schon eine Idee oder ein Gefühl, das man vielleicht auch gar nicht so ganz fassen kann. Man kann das einfach mit Erfahrung auch vielleicht betiteln, was einem dann sagt, Mensch, da stimmt was nicht und jetzt schau dir mal die Blutspuren in dieser Ecke an, die passen nicht zum Rest. So kann man das vielleicht so ein bisschen beschreiben.
Es fußt ja auch immer auf Erfahrung. Bauchgefühl kommt ja nicht von irgendwoher.
Klar, ne? Das also ist ja eine Gesamtheit. Keine Intuition.
Genau, ja, genau. Also auf den allerersten Blick klingt es ja erstmal so, als sei der Täter von außen gekommen. Dafür spricht ja die eingeschlagene Scheibe der Eingangstür. Also das wäre ja so, wo man denken würde, Richtung Raubmord. Ne? Da hat jemand die Tür eingeschlagen, ist da rein und hat irgendwie versucht, was Wertvolles aus dem Haus rauszunehmen. Und die alte Dame war im Weg, in Anführungsstrichen. Aber diese Raubmordtheorie habt ihr relativ schnell ausgeschlossen. Warum das?
Wir haben eine Blutspur gefunden, die das widerlegt hat. Und da bin ich tatsächlich etwas stolz drauf, dass wir die gefunden haben. Du bist da im Eingangsbereich, du hast diese Tür, die eingeschlagen ist und fängst halt an, die Blutspuren am Boden und die Gesamtsituation zu begreifen. Und dann habe ich an diese Tür geschaut, es war eine so eine Doppelverglasung und ein Teil der Verglasung war rausgebrochen, nach innen und nach außen und ein Teil war noch im Verbund. Es war frakturiert, also da waren einzelne Stücke drin, einzelne Glasstücke, aber die waren noch quasi in der Tür. Mhm. Und da war außen, also nach außen sehend, eine Blutspur. Und du kriegst ja eine Blutspur nur hin von außen, wenn von außen irgendwas mit Blut behaftet Kontakt an diese Glasscheibe hat.
Ja.
Und damit muss schon, wenn man davon ausgeht, dass das Blut, das da ist, vom Opfer ist, ja was passiert sein, dass das Opfer blutet. Und in direkter Umgebung war nichts, da waren keine Anhaltspunkte für ein Kampfgeschehen, da war keine Anhaltspunkte, dass hier das Opfer sich in irgendeiner Weise verletzt hat oder irgendeine Dynamik war. Und somit muss man sagen, diese Spur kann eigentlich nur nachträglich gesetzt worden sein mit einem blutbenetzten Gegenstand, dass die Scheibe damit eingeschlagen wurde und somit der Raubmord, also der Einbruch, vorgetäuscht wurde. Und das hat natürlich dem Ganzen von vornherein relativ schnell einen Dämpferer gegeben, weil die Erstauffassung war eben, wie du gesagt hast, Einbruch, Raubmord. Und das konnten wir widerlegen und damit standen wir im Prinzip wieder von Null da, weil wir gesagt haben, okay, also die erste Theorie war es schon mal nicht.
Ja, das ist ja, also um es nochmal klar zu machen, das muss halt bedeuten, das Opfer wurde getötet oder zumindest stark verletzt, sodass es geblutet hat und erst danach ist eben diese Scheibe in der Eingangstür eingeschlagen worden. Anders lassen sich diese Spuren nicht erklären. Und was natürlich auch gegen den Raubmord spricht, ist, dass nichts geklaut wurde. Dementsprechend ist für die Ermittler schnell klar, hier hat jemand versucht, einen Einbruch zu inszenieren. Und wenn die Scheibe der Eingangstür erst nach der Tat eingeschlagen wurde, muss Reinhold Doldinger den oder die Täter selbst hereingelassen haben. Denn andere Einbruchsspuren am Schloss oder so hat es eben nicht gegeben.
Genau, also das war alles sehr ordentlich.
Genau, und das spricht ja wiederum dafür, dass sie ihren Mörder gekannt haben muss. Außerdem haben wir in diesem Fall auch wieder den sogenannten Overkill, also ein Übertöten des Opfers, was ja eben auch dafür sprechen kann, dass es zwischen Täter und Opfer eine persönliche Beziehung gibt, oder?
Wir hatten ein sehr brutales Verletzungsbild Und das ist natürlich eine reine statistische Annahme, dass wenn man ein wirklich brutales Verletzungsbild hat, das nicht ausreicht, um den Tod sozusagen per se zu erklären, sondern darüber hinausgeht. Also man kann ja mit ein, zwei Messerstichen, mit ein, zwei Schlägen, mit einer geringen Zahl an Gewalt jemanden umbringen. Und wenn das für den Täter nicht ausreicht, sondern der darüber hinaus noch Gewalt anwendet, dann ist das so eine Art Übertöten, ein Overkill. Und das ist emotional sehr stark behaftet. Weil wenn ich was klauen will, warum soll ich jemanden nach dem Tod noch so brutal Gewalt zufügen? Das macht keinen Sinn, also zumindest statistisch gesehen. Und dieses Übertöten ist natürlich ein Begriff, der aus der Kriminalpsychologie kommt. Und die Kriminalpsychologen haben da viel mehr Erfahrung, was das angeht. Aber als Rechtsmediziner konnte man anhand des Verletzungsbildes sagen, das war so brutal und so über das notwendige Maß hinaus, dass hier eine stark emotionale Tat vorhanden ist. Und somit muss das Opfer eine Beziehung gehabt haben mit dem Täter oder der Täterin oder beiden. Ja, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt gar nichts.
Ja, das führt uns dann eben zu der großen Frage, wer eben so ein Groll, so eine Wut, so einen Hass auf Reinhold Doldinger gehabt haben könnte, dass er sie so zurichtet. All das geht den Ermittlern und den Mitarbeitern der Spurensicherung in diesen ersten Stunden vermutlich durch den Kopf. Eine Antwort darauf erhoffen sich die Ermittler aus dem näheren Umfeld der Doldingers. Das Ehepaar hat viele Freund- und Bekanntschaften im 3000-Einwohner-Ort. Zudem haben sie mehrere Kinder und Enkelkinder, die teilweise auch in Taufkirchen leben. Und so beginnen die Ermittler am nächsten Tag, alle möglichen Menschen in Taufkirchen zu befragen. Ist ihnen etwas an Reinhold aufgefallen? Hatte sie Feinde? Haben sie einen Verdacht? Doch die Antwort ist anfangs immer gleich. Reinhold hatte keine Feinde. Die 69-Jährige war ein angesehenes Mitglied der Dorfgemeinschaft, wie alle Familienmitglieder. Reinhold und ihr Mann kennt in Taufkirchen eigentlich jeder. Ludwig Doldinger hat bis zu seiner Pensionierung als Direktor jahrelang die Hauptschule des Dorfes geführt, saß im Gemeinderat, war Leiter des örtlichen Chores, Kurator des Dorfmuseums und ist sogar Ehrenbürger von Taufkirchen. Er und seine Reinhold scheinen seit 45 Jahren die perfekte Ehe geführt zu haben. Außerdem war der 72-Jährige am Tatabend nachweislich und ohne Unterbrechung auf seinem Abi-Treffen im Gasthaus, was alle Anwesenden bestätigen können. Ludwig Doldinger kann also nicht der Täter sein. Und so tappt die Polizei vorerst weiter im Dunkeln. Währenddessen läuft die Spurensicherung auf Hochtouren. Dazu gehört auch die Suche nach den möglichen Tatwaffen. Vielleicht kannst du uns an der Stelle mal kurz was zu den Verletzungen erzählen am Opfer und was das eben auch über mögliche Tatwaffen in diesem Fall aussagt.
Im Sektionsprotokoll haben wir die Todesursache betitelt als ein sogenanntes zentrales Regulationsversagen bei einer Zerstörung des knöchernen Schädels sowie der Schädelbasis im Stirn-Scheitel-Bereich mit ausgedehnten Hirngewebszerstörungen. Das hört sich jetzt sehr formell an. Wenn man sich das jetzt aufdröselt und anschaut, dann, ich kann es, glaube ich, einfach nur so brutal schildern, wie es ist. Es tut mir an dieser Stelle leid. Wenn man den Kopf hat und da oft genug Gewalt einwirkt, dann gibt der Kopf irgendwann nach und öffnet sich. Und das war an verschiedenen Stellen der Fall. Also wir hatten Skalpierungsverletzungen. Das bedeutet, dass schräg die Kopfschwarte abgehoben wurde, also weggeschoben wurde. Wir hatten Verletzungen, die wirklich so keilförmig in das Schädelinnere hineingegangen sind mit der Öffnung des Schädeldachs, mit Austreten vom Gehirn. Und diese Verletzungen kriegst du nicht mit Messer hin.
Ja.
Also das ist klar. Das kriegst du auch nicht hin, wenn du da drauf trittst oder schlägst. Und wir haben an einer Stelle am Schädel so eine Rille gefunden. Also da war so ein Stück Schädeldach, Fragment vom Knochen weggesprengt worden und da war eine kleine Rille drin. Und das hat uns so den entscheidenden Hinweis geliefert, dass es sich hierbei um ein keilförmiges Hiebinstrument handelt, also um ein Beil. Das heißt, man hat eine Kombination von scharfer Gewalt, also ein Beil ist ja unten scharf, und man sagt dann stumpfer Gewalt oder halb scharfer Gewalt, weil wenn ich das Beil schlage, dann habe ich eine gewisse Wucht. Das wiegt und hat so eine Kombination aus eben scharf und schlagend. Und somit hat man damit, und nicht nur einfach, sondern mehrfach, den Schädel damit eröffnet. Und das war ein Tatwerkzeug. Wir hatten aber darüber hinaus noch multiple Stichverletzungen im Brustbereich, die zum Teil kaum oder gar nicht unterblutet waren. Und das war eines der Aspekte dieses Overkills, dass hier tatsächlich, nachdem das Opfer schon verstorben war, noch mit dem Messer draufgestochen wurde. Und hier haben wir ein zweites Tatwerkzeug gehabt, nämlich eben ein Messer. Also ein Beil, wie auch immer geartet, also die Größe und das Gewicht. Da gibt es verschiedene Varianten, Möglichkeiten, aber das ist mal die eine Richtung, in die gesucht wurde. Und die andere Richtung war eben ein Messer.
Aber das ist ja interessant, aus deiner Erfahrung heraus, dass ein Täter zwei Tatwerkzeuge benutzt, ist doch schon relativ ungewöhnlich, oder?
Da hast du absolut recht, das ist selten. Also wir haben einen Wechsel der Tatwerkzeuge gehabt oder vielleicht auch waren es zwei Täterinnen oder Täter oder die Kombination wussten wir nicht. Also vielleicht hat man ja jeweils eine Person mit einem Tatwerkzeug auf die Arme eingewirkt. Das war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Wenn man davon ausgeht, dass es ein Täter ist, dann ist es noch unwahrscheinlicher, wiederum rein statistisch gesehen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, aber man muss ja sich der Statistik behelfen, wenn man so einen Fall beginnt aufzudröseln. Weil das ist ja das, was man hat. Was häufig ist, ist häufig. Ja. Und das war in dem Fall unglaubwürdig eigentlich, dass man sagt, ein Täter, zwei Tatwerkzeuge. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, er hat mit dem einen Tatwerkzeug die Frau umgebracht und aus irgendeinem Grund, den ich nicht nennen kann, musste er noch sich abreagieren und hat hier mit dem Messer dann nochmal zugestochen. Weil ich glaube nicht, dass das Messer angewandt wurde, um sicherzustellen, dass sie tot war. Also das ist, wenn der Kopf quasi so eröffnet ist, das ist evident.
Ist für den Fall vielleicht auch sehr wichtig zu wissen, es ist wirklich auf den ersten Blick ja sichtbar gewesen, dass die Person tot ist, weil der Schädel eben so stark mit Gewalt ja zerschmettert wurde, muss man ja eigentlich sagen. Ne?
Das ist das, was ich im Eingangsbereich gesagt habe, dass das, was mir bei dem Fall noch wirklich präsent ist, ist dieser Kopf, der einfach so brutal eröffnet wurde. Mhm. Und es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn man sich vorstellt, man hat eine Pfütze oder man hat ein Obst oder sowas und tritt da volle Kanne drauf, dann spritzt das ja so in alle Seiten weg. Und das war das Blutspurenbild, das sich vor Ort gezeigt hat. Und dann natürlich noch mit diesem menschlichen Kopf, der da, ja, ich kann es nicht anders sagen, zerdatscht war. Mhm. Also das ist ein Bild, das ist schon brutal, auch von Rechtsmediziner, der sowas schon öfter gesehen hat.
Ja. Ich habe euch vorher gesagt, die Folge wird ein bisschen expliziter als andere, aber es ist eben, es ist aber, glaube ich, wichtig, wird später auch noch in diesem Fall wichtig werden.
Es wird später tatsächlich wirklich wichtig, ja.
Deswegen erzählen wir es hier so explizit. Die Ermittler hoffen natürlich, die Tatwaffen zu finden, weil sie da eventuell eine DNA-Spur vermuten oder auch Fingerabdrücke, die dann direkt zum Mörder von Reinhold Doldinger führen können. Doch weder am Tatort noch in der unmittelbaren Umgebung findet sich eine Spur der Waffen. Vielleicht hat der Täter sie auf der Flucht entsorgt. Für die Suche wird ein benachbarter Landwirt angewiesen, sein Maisfeld abzuernten. Außerdem kommen Blutspurhunde zum Einsatz. Doch keine dieser Maßnahmen bringt den gewünschten Erfolg. Also konzentrieren sich die Ermittlungen in der ersten Zeit nach dem Mord vor allem auf den Tatort. Dort sichern die Ermittler DNA-Spuren von drei verschiedenen Personen. Die des Opfers Reinhold Doldinger, die von ihrem Mann Ludwig und die von ihrem gemeinsamen Enkel Leon Scheck. Doch auch das bringt die Ermittlungen nicht wirklich weiter. Reinhold und Ludwig wohnen in dem Haus. Es ist also ganz logisch, dass sie dort Spuren hinterlassen. Und ihr Enkel Leon war ja erst kurz vor der Tat bei seinen Großeltern zu Besuch. Auch seine DNA lässt sich also erklären. Interessanter für die Ermittler sind dagegen die Blutspuren am Tatort. Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen in deinem Fachbereich, Sebastian.
Wie ich anfangs ja schon gesagt habe, wir sind da hingekommen und haben neben der Verstorbenen und dem Tatort als solchen die Blutspuren angeschaut. Und man muss sich das so vorstellen, man geht zu einem Tatort und dann sind gerade bei so einem Gewaltverbrechen in dem Bereich, wo eben das stattgefunden hat, sehr viele Spuren und die versucht man zu greifen. Also du schaust, was sind aktive Spuren, die eben durch beispielsweise jetzt Schläge mit diesem Beil gegen den Kopf entstanden sind. Es spritzt dann in verschiedene Richtungen. Man kann dann rekonstruieren, wo Täter sich befunden hat, wo Opfer sich befunden hat. Man kann nicht sagen, ob es mehrere Täter waren oder wie die Konstellation war. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man hat sehr viele Variablen, die man nicht weiß. Also man sagt dann immer, das ist eine von mehreren möglichen Varianten, die ich da rausarbeiten kann. Aber man konnte sagen, dass der Hauptort des Geschehens eben das Wohnzimmer war und dass es ein relativ ruhiges Blutspurenbild war. Das hört sich jetzt im Zusammenhang vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, aber es bedeutet, dass es einen Überraschungsmoment gab. Es gab keine Anhaltspunkte für einen Kampfgeschehen, das sich über mehrere Etagen, mehrere Räume oder sowas ereignet hat, sondern sie wurde im Sessel sitzend überrascht. Da gab es Blutspritzspuren am Sessel. Das heißt, die ersten Schläge müssen da gewesen sein. Und dann hat sie sich nicht mehr viel bewegt und ist letztlich neben dem Sessel am Boden, am Übergang vom Wohnzimmer zum Gangbereich zu liegen gekommen. Und dann kamen sozusagen die finalen Schläge gegen den Kopfbereich und die Stiche dann ins Herz oder in den Brustbereich. Und zwei Blutspuren, die in dem Zusammenhang sehr interessant waren, waren zum einen die, die das bewiesen haben, dass das dieser Überraschungsmoment war, und Blutspuren, die vom Tatort, und damit meine ich jetzt das Wohnzimmer, nach draußen zum Eingangsbereich geführt haben, also diese Tropfspuren. Und diese Tropfspuren können in Zusammenschau aller Befunde nur entstanden sein, wenn jemand einen mit Blut behafteten Gegenstand vom Tatgeschehen nach draußen trägt. Und somit wussten wir zum einen, okay, es muss ein relativ großer Gegenstand gewesen sein. Also die Beiltheorie hat sich damit bestätigt. Und es war nochmal eine Bestätigung, dass eben mit diesem Beil auch dann der Raubmord vorgetäuscht wurde und das Fenster eingeschlagen wurde. Und so konnten wir das Ganze in der Dynamik und diesen Überraschungsmoment und das Nachtatgeschehen belegen. Und das Nachtatgeschehen spielt ja vor allem eine Rolle, wenn es dann um die juristische Würdigung eines Falls geht.
Auch dazu werden wir gleich noch kommen. Zu diesem Zeitpunkt ist aber noch völlig unklar, wer hinter der Tat stecken könnte. Und auch deshalb ist Taufkirchen natürlich im Ausnahmezustand. Da ist natürlich die Fassungslosigkeit über den Tod von Reinhold Doldinger, die hier eigentlich jeder kennt. Zu ihrer Beerdigung am 3. November kommt gefühlt das ganze Dorf. Reinhelds Ehemann und nun Witwer Ludwig hat die hohe Stirn in Falten gelegt. Sein lichtes hellgraues Haar ist wie immer ordentlich nach hinten gekämmt. Er legt seiner Ehefrau einen großen Kranz ans Grab. In Liebe und Dankbarkeit steht auf der Schleife. Da sein Haus nach wie vor von der Spurensicherung untersucht wird, ist Ludwig für die Zwischenzeit bei seiner Tochter und seinem Enkel Leon eingezogen. Neben der großen Trauer hat sich aber auch die Angst über Taufkirchen gelegt. Manche Zeitungen schreiben damals von nackter Panik. Die meisten hier glauben immer noch an einen brutalen Einbruch, an einen Täter von außerhalb, der vor einem brutalen Mord nicht zurückschreckt. Jeder hier könnte der oder die Nächste sein. Keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Reinhelds Mörder direkt aus ihrer Mitte kommt. Es gibt nämlich einen Zeugen, der am Tatabend etwas beobachtet hat, das die Ermittlungen in eine ganz andere Richtung lenkt. Ein Nachbar der Doldingers will gesehen haben, wie abends eine Gestalt auf einem Moped vom Haus der Doldingers weggefahren ist. Und im Umfeld der Toten gibt es nur eine Person, die regelmäßig Moped fährt, Enkel Leon. Der 18-Jährige gilt in Taufkirchen als musikalisches Talent und als Lieblingsenkel von Opa Ludwig. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und Leon ist regelmäßig im Haus seiner Großeltern zu Besuch, die etwa 15 Minuten zu Fuß von seinem Elternhaus leben. Alle drei hätten sich gut verstanden, sagen die Zeugen. Warum also sollte Leon etwas mit dem Tod seiner Oma zu tun haben? Außerdem hat der 18-Jährige für den Abend der Tat ebenfalls ein Alibi, zumindest teilweise. In seiner Befragung durch die Polizei gibt Leon an, dass er nach dem nachmittäglichen Besuch bei seiner Oma zu Hause war, was seine Eltern bestätigen können. Dann habe er in seinem Zimmer gechillt und sei gegen 21 Uhr zum Matura, also Abituriententreffen seines Opas, im Gasthaus gefahren. Dort habe er sich kurz mit seinem Großvater unterhalten und dann mit dessen Freunden über Musik geredet, eine Leidenschaft, die Leon und Ludwig verbindet. Im Anschluss habe er wieder zu Hause Zeit mit seinen Eltern verbracht. Also es gibt Teile des Abends, für die Leon ein Alibi hat, und kurze Teile wie die Fahrzeit zur Kneipe und zurück, wo er eben keins hat. Das Problem in diesem Fall ist allerdings, dass sich der Tatzeitpunkt nicht so präzise eingrenzen lässt. Weil sonst könnte man ja sagen, genau in der Zeit, wo er da unterwegs war, ist die Oma zu Tode gekommen. Von was für einem Zeitfenster sprechen wir denn hier in diesem Fall?
Das war eine Aufgabe, die uns gestellt wurde, dass wir das Zeitfenster möglichst nah eingrenzen. Und da muss ich jetzt alle enttäuschen, die uns zuhören. Die Rechtsmediziner haben ein extrem gutes Marketing, scheint mir. Weil es wird uns immer eine gewisse Erwartungshaltung entgegengestellt, dass wir wirklich sagen können, die Person ist um 3.30 Uhr verstorben. Und das können wir nicht. Wir können immer nur ein Zeitfenster angeben. Und dieses Zeitfenster hat im Idealfall meistens so plus minus 2,5 Stunden. Also das ist wirklich schon das Engste, was wir können. Und da brauchen wir sämtliche Variablen, um das so eingrenzen zu können. Und in diesem Fall hat eben das Zeitfenster, das die Rechtsmedizin bestimmen kann, nicht ausgereicht, hier ein Alibi zu widerlegen oder zu belegen oder hier irgendwie weiterzuhelfen. Und dementsprechend mussten wir hier nur auf die Ermittlungen der Polizei zurückgreifen, die eben die Umstände erschlossen hat und geschaut hat, okay, kann das Alibi passen? Geht das in der Zeit? Hat der Großvater beispielsweise die Möglichkeit gehabt, während dem Matura-Treffen heimzufahren oder nicht? Stimmt das Alibi des Enkels? Wie schwammig ist es? Und somit konnten wir, was das angeht, tatsächlich nur sehr rudimentär helfen oder halt einfach nur als hinweisgebend dienen.
Aber das ist doch auch interessant. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Mal in einem Krimi sehen, der Rechtsmediziner sagt, die Tote wurde zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr umgebracht, wissen wir, das ist Quatsch, das geht nicht.
Ja. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Es ist dann nicht möglich aus unserer Sicht. Ja.
Aber das macht dann die Ermittlung natürlich nicht einfacher. Du hast es gerade schon gesagt. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass Leon zwischendurch mit seinem Moped zum Haus seiner Großeltern gefahren ist und seine Oma ermordet hat. Allerdings hätte er sich direkt danach schnell umziehen und duschen und die Tatwaffen irgendwie loswerden müssen, nur um kurz danach zu seinem Opa ins Gasthaus zu fahren, dessen Ehefrau er gerade ermordet hat. Das ist eigentlich ja nur sehr schwer vorzustellen, ehrlich gesagt. Und auch den zahlreichen Zeugen von dem Abituriententreffen ist nicht aufgefallen, dass Leon sich irgendwie merkwürdig verhalten hätte. Auch in seinen Befragungen wirkt Leon sehr souverän und unauffällig. Doch, das ist eben die andere große Frage, wer soll es sonst getan haben? Weißt du noch ungefähr, wann der Verdacht aufkam, dass der Leon was mit dem Tod seiner Großmutter zu tun haben könnte?
Ich weiß, dass es alles sehr schwierig war. Mhm. Die DNA-Untersuchungen haben nicht viel weitergeholfen, weil jeder, der da seine DNA sozusagen ja ausgesät hat, gesetzt hat, hat Zugang gehabt. Also die ja. Der Enkel durfte da sein, der Opa sowieso. Das war ganz schwierig. Und es gab ja auch ein Alibi. Und es waren alle im Prinzip im Fokus. Also das ist bei solchen Ermittlungen ganz normal, dass man halt jeden abklappert und dann fängt man wieder von vorne an. Und ich weiß, dass das ganz schön frustrierend war. Wir haben uns da immer mal wieder in der Soko getroffen mit allen Beamten und geschaut, welche Möglichkeiten gibt's noch und gebrainstormt und versucht, was rauszufinden. Und das Einzige, auf was man immer wieder zurückgekommen ist, ist, dass diese heile Welt, die am Anfang so dargestellt wurde, immer mehr gebröckelt ist, dass der Opa schon irgendwie im Verdacht war, aber man konnte es nicht greifen. Der Enkel, gerade wegen dem, was du gerade gesagt hast, wegen dem Moped, das war auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Aber es gab nichts, was den Täter jetzt oder die Täterin überführen konnte.
Ja, und das ist für Ermittler natürlich immer so, ja, Worst-Case-Szenario. Sie haben genau. Eine Ahnung, aber sie können es nicht belegen. Trotzdem passiert dann 20 Tage nach dem Mord am 16. November 2012 etwas in diesen Ermittlungen. Die Polizei durchsucht Leons Kinderzimmer und die Garage. Die Ermittler suchen vor allem nach Blut. Denn wenn Leon sich nach dem äußerst brutalen und vor allem blutigen Mord zu Hause umgezogen hat, muss es irgendwo Spuren geben. Aber nirgendwo im Haus der Schecks ist auch nur der kleinste Tropfen Blut zu sehen. Zumindest auf den ersten Blick. Denn die Ermittler verwenden Luminol. Das ist eine chemische Verbindung, kennt ihr vielleicht aus Krimis. Die macht selbst mikroskopisch kleine Blutstropfen sichtbar. Und dieses Mal werden die Ermittler fündig. Unter dem Sitz von Leons Moped und an der Innenseite seines schwarzen Sturzhelms finden sie Blutspritzer, die so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Das ist ja eigentlich ein ganz wilder Moment, Sebastian. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es sehr frustrierend war, weil ihr wusstet irgendwie in die Richtung, da ist irgendwas. Und dann auf einmal nach fast 3 Wochen ist da endlich eine Spur. Wie hat sich das angefühlt?
Da ist man natürlich erleichtert, klar. Mhm. Gleichzeitig auch verstörend, weil man dann im gleichen Moment ja weiß, okay, jetzt haben wir eine Spur bei dem Enkel. Also muss es der Enkel gewesen sein oder was ist da die Geschichte dahinter? Und ich weiß noch, dass der Professor Neuhuber, der Leiter der DNA-Abteilung in Salzburg, der hatte die Idee, dass man den Helm nochmal anschaut. Weil als junger Mensch oder als generell als Mopedfahrer, ja, du kannst alles wegschmeißen, aber der Helm ist dir irgendwie heilig. Und wir haben dann Luminol draufgesprüht und zwar auf die Innenseite. Also man hat mit bloßem Auge nichts gesehen. Das wurde gereinigt, wurde weggewischt, das Blut, das da ursprünglich war. Aber da, wo man quasi mit den Daumen reingreift, um den Helm aufzuziehen, also rechts und links, da hat's geleuchtet. Also man muss es im Dunkeln machen, man dunkelt dann alles ab, dann kommt der Helm in die Mitte, dann sprüht man dieses Luminol, so eine Chemilumineszenz auf, das reagiert mit angetrocknetem Blut und das leuchtet dann. Und das ist so ein Aha-Moment und jeder so, oh shit, das ist ja, da ist ja jetzt was. Und dann nimmt man Abriebe und macht die DNA-Untersuchung und dann kommt auch noch raus, das ist das Blut des Opfers. Und somit muss er entweder es gewesen sein oder zumindest was damit zu tun gehabt haben. Und dieser Moment ist dann natürlich schon ja faszinierend. Also allein dieses Sehen dieses leuchtenden Blutes im Helm, das war das, wo dann quasi die Gedanken schon anfangen zu rattern und man dann schon merkt, Mensch, jetzt haben wir einen neuen Ansatz.
Aber das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Im Prinzip, wenn er jetzt den Helm weggeschmissen hätte, dann hätte es ja ganz anders ausgehen können.
Also ich will jetzt nicht zu spekulativ wirken, aber also das war die Spur.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja, und wirklich manchmal eben die allerkleinsten Minispuren, du hast es gerade gesagt, also Blutstropfen, die so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann.
Nee, also es wurde gereinigt, also er hat sie versucht wegzuwischen und dann eben durch diese chemische Verbindung, die das dann in einer vielfachen Verdünnung noch sichtbar machen kann, das Blut, ist schon faszinierend auch, also rein als Effekt auch, das ist schon brutal gewesen.
Du hast es gerade angesprochen, die DNA-Analyse 48 Stunden später ergibt, das Blut stammt vom Opfer von Rainer Doldinger und dementsprechend ja verdichten sich dann die Spuren natürlich ein bisschen. Am 23. November laden die Beamten Leon Scheck auf die Wache ein und konfrontieren den 18-Jährigen mit ihrem Verdacht und den Ermittlungsergebnissen und erklären ihm, dass er bis auf Weiteres festgenommen ist. Leon ist der Schock anzumerken, dann sagt er, ich habe es getan. Gegenüber den Beamten schildert Leon die Tat, wie er sie erlebt hat. Am Abend des 26. Oktober, als sein Opa beim Abituriententreffen war, hat sich Leon am frühen Abend mit dem Moped auf dem Weg zu seiner Oma gemacht. Er hat extra Kleidung angezogen, die er selten trägt, sodass er die Klamotten nach der Tat einfach entsorgen kann, ohne dass es seinen Eltern irgendwann auffällt, dass sie fehlt. Als er bei seiner Oma klingelt, öffnet sie ihm. Da er öfter spontan vorbeikommt, wundert sich die 69-Jährige nicht. Sie ist völlig ahnungslos. Während Reinelt es sich wieder im Fernsehsessel bequem macht, geht Leon in den Keller. Er weiß, dass er dort schwere Werkzeuge finden wird. Er nimmt sich ein Beil und geht wieder nach oben, direkt auf seine Großmutter zu. Die schaut ihn schockiert an. Was ist los? Hast du irgendwas genommen? Nein, antwortet Leon. Dann holt er zum Schlag aus. Das Letzte, was seine Oma sagt, ist, der Opa leicht, dann trifft sie der erste Schlag des Beils. Reinhold blutet und schwankt, aber sie ist nicht tot. Ich war ganz perplex, dass es nicht nach dem ersten Schlag vorbei war, wird Leon später sagen. Er bekommt Panik. Wenn er jetzt den Notarzt ruft, kommt er ins Gefängnis. Er muss zu Ende bringen, was er angefangen hat. Also schlägt er erneut auf Reinhards Kopf ein, während sie sein Bein festhält. Immer und immer wieder trifft er seine Oma mit dem Beil und hört erst auf, als sich Reinhards Hand nicht mehr, Zitat, wie ein verletzter Flügel bewegt, so beschreibt er es. Um sicherzugehen, dass sie wirklich tot ist, holt Leon aus der Küche ein Messer und sticht mehrfach auf ihren Oberkörper ein. Irgendwann hört er auf. Dann nimmt er erneut das Beil in die Hand, geht zur Haustür und schlägt die Fensterscheibe von außen ein, sodass es auf den ersten Blick nach einem Einbruch aussieht. Als er damit fertig ist, geht er ins Bad, um sich das Blut vom Körper abzuwaschen. Seine Kleidung zieht er aus und verstaut sie gemeinsam mit den Tatwaffen auf dem Gepäckträger seines Mopeds. Dann fährt er, nur in Unterhose bekleidet, zum Altkleidercontainer, in den er seine Kleidung wirft. Die Tatwaffen versenkt er in der Pram. Nach dem Entsorgen der Beweisstücke fährt er nach Hause, wo er sich an seinen Eltern vorbei ins Bad schleicht, um sich zu duschen und umzuziehen. Nach der Dusche bleibt er noch kurz in seinem Zimmer. Dann macht er sich auf zu seinem Opa und dessen Freunden, wo er einige Zeit verbringt und sich nett unterhält, als wäre nichts gewesen. Irgendwann tritt er den Heimweg an. Zu Hause unterhält er sich kurz mit seinen Eltern und legt sich dann schlafen. Als Leon mit seiner Schilderung durch ist, sind sich die Beamten einig, das Geständnis ist glaubwürdig. Alle Details aus seiner Erzählung stimmen mit den Spuren vom Tatort überein und kurz darauf finden sie das Beil und das Messer tatsächlich in der Pram. Auf dem Beil befinden sich sogar noch Glassplitter von der Tür. Ja, das Geständnis kam dann doch relativ schnell. Kannst du dich noch daran erinnern, als du gehört hast, dass er gestanden hat?
Man hat immer so einen gewissen rechtsmedizinischen Stolz, wenn man natürlich die Spur findet, die jemanden überführt und einen Fall löst. Das ist klar. Ich weiß aber auch, dass ich gleichzeitig so ein Engegefühl hatte. Ja, da kommt man aus seiner eigenen Haut auch nicht raus. Ich habe so tolle Omas gehabt. Und wenn man dann mitkriegt, dass ein so junger Mensch seine eigene Oma umbringt, das kann man einfach nicht greifen und glauben. Und dann denkt man sich die ganze Zeit, warum? Ich meine, ich weiß, es gibt nicht nur tolle Menschen und tolle Omas, das ist ja ganz klar. Aber ich glaube, Oma ist trotzdem Oma, gell? Und das ist halt sowas, was dann einem schon auch gleichzeitig mit reinkommt, dass man da so ein gewisses Unverständnis hat einfach.
Ja, absolut. Also das geht mir auch so, weil ich habe ja auch berufsbedingt, ähnlich wie du, relativ oft mit Verbrechen zu tun. Aber wenn es so, also Kinder ist das eine, darüber hatten wir auch in der vorherigen Folge schon gesprochen, ne? Aber Omas und Opas, so ältere Menschen, das macht mich immer richtig sauer, weil die ja oft wirklich so in meinem Kopf zumindest lieb und harmlos und wehrlos sind.
In meinem auch,
ne? Das kriegt man irgendwie einfach nicht zusammen. Also das ist eben auch das, womit die Ermittler sich jetzt ja rumschlagen müssen. Sie wissen zwar, wer Reinhold Doldinger ermordet hat, aber sie wissen nicht, warum. Und da ist es ganz interessant, was Leon erzählt hat, nämlich die letzten Worte der 69-Jährigen, die ja sagt, der Opa leicht. Also auf Hochdeutsch sowas wie etwa der Opa, Fragezeichen. Also in ihren letzten Momenten hat Reinhold Doldinger die Vermutung gehabt, wer wirklich hinter dem Angriff auf sie steckt und wer ihren Enkel dazu angestiftet hat. Ihr eigener Ehemann, Leons Großvater Ludwig. So erzählt es Leon den Ermittlern auch. Schon länger habe sein 72-jähriger Opa genug von seiner Frau gehabt. In der Ehe habe es nur noch Streit gegeben. Eines Tages soll Opa Ludwig dann zu seinem 18-jährigen Enkel gesagt haben, ich mag und kann mit der Oma nicht mehr. Sie muss weg und darf nicht zurückkommen, egal wie. Du musst mir dabei helfen. Wenn du es nicht tust, mache ich dir das Leben zur Hölle. Von da an habe sein Großvater das Thema immer wieder angesprochen, ohne aber auszusprechen, wie genau die Oma denn verschwinden müsse. Laut Leon hätten aber beide gewusst, was der Opa damit meint. Reinhold muss sterben. Kurz vor dem Mord habe sich sein Opa dann erneut an ihn gewandt. Wegen der Sache, die wir schon besprochen haben, wäre der 26. gut, weil ich da den ganzen Tag unterwegs bin, weil ich da das Matura-Treffen habe. So kam er mir nicht an. Dadurch habe ich dann praktisch ein Alibi. Dann fügt der Opa hinzu, schau, dass du es vertuscht. Täusche einen Einbruch vor und schau, dass das hinhaut. Die Polizisten sind schockiert und haben anfangs auch ihre Zweifel. Im Ort haben ja alle eigentlich die Ehe als perfekt und das Paar als sehr glücklich beschrieben. Aber was ist, wenn diese auf den ersten Blick völlig wahnsinnige Geschichte wirklich wahr ist? Schließlich scheint Leon beim Tatablauf auch die Wahrheit gesagt zu haben. Also befragen die Ermittler erneut das Umfeld der Doldingers und je tiefer sie graben, desto mehr Risse bekommt die angeblich so perfekte Ehe zwischen Ludwig und Reinhold Doldinger. Schon einen Tag nach Leons Verhaftung kommt auch sein Opa in U-Haft. Und vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um ein bisschen mehr über diesen Mann zu erzählen, den in Taufkirchen jeder kennt. Ludwig Doldinger wird am 16. September 1940 in Taufkirchen an der Pram geboren. Sein Vater, ein SS-Offizier, stirbt an der Ostfront, weswegen Ludwig allein bei seiner Mutter aufwächst. Nach dem Schulabschluss studiert er und wird Hauptschullehrer. Gerne würde Ludwig hauptberuflich Musik machen, doch da seine Familie nur wenig Geld hat, ist ihm das finanzielle Risiko zu hoch. Also lebt er sein musikalisches Talent nur im Privatleben aus, spielt Horn und Zither. Das ist so ein Zupfinstrument, das man vielleicht aus dem Österreich oder Bayern oder Schweiz Urlaub kennt, was immer bei diesen Heimatabenden gespielt wird, also sehr verbreitet im Alpenraum. Ludwig Doldinger wird nachgesagt, das absolute Gehör zu besitzen, also die Fähigkeit, einen Ton nur durch Hören genau bestimmen zu können. In seinen 20ern lernt Ludwig den Reinhold kennen und die beiden heiraten 1969. Da ist Ludwig 29 und Reinhold 26 Jahre alt. Und obwohl Ludwigs Mutter Reinhold nicht ausstehen kann und es ständig Streit zwischen den beiden Frauen gibt, wird die Ehe davon nicht beeinträchtigt. Das Paar bekommt mehrere Kinder, weswegen Reinhold schließlich ihren Job aufgibt und sich komplett ihrer Familie widmet. Während Reinhold nun hauptberuflich Mutter ist, geht es mit Ludwigs beruflicher Karriere steil nach oben. 1982 wird er Direktor an der Taufkirchener Hauptschule und irgendwann zum Oberschulrat ernannt. Außerdem wird er Kapellmeister, Chorleiter und Museumskustor, also sowas wie ein Kurator. Mit dem beruflichen Erfolg kommt auch das Ansehen in der Ortsgemeinschaft. 1986 wollte er Bürgermeister werden, stand gerne im Mittelpunkt, erzählt ein Nachbar. Die Doldingers wirken wie eine perfekte Familie. Aber hinter der Fassade brodelt es. Ludwig arbeitet sehr viel und lässt seine Frau mit den Kindern oft allein. Neben der Arbeit und dem Musizieren ist es aber vor allem eine Sache, die ihn von seinem Haus und seiner Familie fernhält. Ludwig hat etliche Affären und ist, wie wir es heute nennen würden, ein systematischer Fremdgänger. In Inseraten gibt er sich als Witwer aus, um neue Frauen kennenzulernen. Teilweise hat er mehrere Affären gleichzeitig, woraus er auch nicht so wirklich einen Hehl macht. Am Männerstammtisch prahlt er immer wieder mit seinen Liebschaften und erntet dafür Anerkennung. Mehrere Jahre lang führt er außerdem neben seiner Ehe eine Beziehung mit einer Kollegin, mit der er auch ein Kind bekommt. In Taufkirchen ist es fortan ein offenes Geheimnis. Aus dem Weg gehen kann man sich im Dorf nicht wirklich und so sitzt seine eheliche Tochter, die inzwischen Lehrerin ist, im Lehrerzimmer am selben Tisch wie die Affäre ihres Vaters. Die heimliche Beziehung beendet Ludwig schließlich mit der Geburt seines Enkels Leon. Der kommt am 30.11.1993 in Scherding zur Welt und ist eines von drei Geschwisterkindern in einer Familie, in der es finanziell an nichts mangelt. Leon wird schnell der Lieblingsenkel des Opas, insbesondere da dieser bei seinem Enkel ein besonderes musikalisches Talent feststellt. Von nun an macht sich Ludwig daran, Leon zum nächsten Mozart auszubilden. Um mehr Zeit für Leons Ausbildung zu haben, beendet der mittlerweile 58-Jährige nicht nur seine Zweitbeziehung, sondern legt auch einige seiner vielen Ehrenämter nieder. Als Leon 5 ist, bringt Ludwig ihm das Klavierspielen bei und mit 8 schickt er ihn zum Orgelunterricht. 2 bis 3 Stunden übt Leon nun täglich nach der Schule an den Instrumenten, stets unter den wachsamen Augen seines Opas. Der organisiert für Leon auch Auftritte und schickt ihn zu Wettbewerben. Inzwischen ist sein Opa schon längst eine der engsten Bezugspersonen für den kleinen Leon. Sein Onkel beschreibt es später so: Leon hatte eine besonders enge Beziehung zu seinem Opa, war ihm völlig ergeben. Sie haben oft stundenlang gemeinsam am Klavier geübt. Es ist auch sein Opa, der entscheidet, Leon nach der Grundschule auf das Stiftergymnasium nach Linz zu schicken, aus dem schon einige Stars der Musik hervorgegangen sind. Durch Ludwigs Kontakte ist auch das Bestehen der Aufnahmeprüfung für Leon kein Problem. Als er älter wird, absolviert er außerdem zusätzlich Vorbereitungslehrgänge an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Musik ist für Leon mit Abstand das größte Hobby und entwickelt sich immer mehr zum Kern seiner ganzen Identität. Sein Sozialleben ist dagegen weniger ausgeprägt als bei vielen Gleichaltrigen und auch Sport macht er ungern. Leon ist in allererster Linie Musiker. Danach kommt alles andere. Seine Klavierlehrerin beschreibt ihn als sanften Künstler mit großem Talent. Auch in der Pubertät bleibt Leon eher kindlich, fürchtet sich beispielsweise im Dunkeln. Streit oder auch nur angespannte Stimmung hält er nicht aus. Bei Konflikten hält er sich die Ohren zu oder verlässt den Raum komplett. Bestätigung bekommt Leon vor allem durch Musik und durch seinen Opa. Zwischendurch hat der Nachwuchsmusiker für mehrere Jahre eine Freundin. Das ist die einzige Zeit in seinem Leben, in dem die Musik zumindest ein bisschen in den Hintergrund rückt. Doch als die Beziehung endet, stürzt sich Leon wieder voll in die Musik. Und er hat bereits Pläne. Nach dem Gymnasium will er seinen Zivildienst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung absolvieren. Sebastian, du hast den Leon ja dann später auch im Gericht erlebt. Ja. Wie würdest du ihn beschreiben? Also was war so dein erster Eindruck, als du ihn gesehen hast?
Das, was mit Leon passiert ist, passiert relativ häufig mit Tätern. Mhm. Man hat ja so eine gewisse Vorstellung, wie eine Person in den eigenen Augen, im eigenen Kopf sein müsste, damit man so eine brutale Tat begehen kann überhaupt. Ja. Und da stellt man sich ja irgendwie jemanden vor, der groß ist, der stark ist, der brutal ist, der irgendwie extrovertiert ist und irgendwie ja seine Emotionen offensichtlich ja nicht Herr wird. Und es war genau das Gegenteil. Man hat da so jemanden, der eher wortkarg war, zurückhaltend. Und wenn man, ich sage jetzt mal, dieses Persönchen gesehen hat, dann kann man sich auch wirklich vorstellen, dass man den leicht beeinflussen kann. Und das ist für mich schon immer wieder so ein Moment, wo man sich denkt, man kann das einfach nicht fassen und man kann so eine Ausnahmesituation, wo jemand getötet wird, nicht vorhersagen und auch nicht sagen, Mensch, die Person, die passt dazu, das ist der typische Täter. Gibt's, klar, gibt's ganz, ganz viele, Aber es gibt auch wirklich viele Tötungsdelikte, wo der Täter oder auch die Täterin einfach 0,0 in so ein Schema passen und man sich jedes Mal denkt, stimmt das überhaupt? Also haben die da die richtige Person?
Ja, dass man es so gar nicht zusammenkriegt, ne? Also das, was ja, du also siehst das und das, was du über die Person weißt, das passt nicht zusammen dann, ne? Nee,
aber das ist, ja, das eine ist ja im eigenen Kopf und das andere ist die Realität. Und die eigenen Bilder sind vielleicht in einer gewissen Art und Weise harmloser oder manchmal auch brutaler als das wirkliche Leben dann.
Ja. Also während Leon und sein Opa sich so nah sind wie eh und je an dieser Stelle, verläuft die Beziehung von Reinhold und Ludwig alles andere als harmonisch. Wegen Ludwigs zahlreicher Affären ist Reinhold eifersüchtig und misstrauisch geworden, was man ja durchaus nachvollziehen kann. Das Vertrauen zu ihrem Ehemann ist nach mehr als 40 Ehejahren komplett verschwunden. Angeblich durchsucht Reinhold sogar die Hosen und Jackentaschen ihres Ehemannes nach Hinweisen auf eine neue Affäre. Und auch über das Fremdgehen hinaus habe Ludwig es seiner Frau nicht recht machen können, wie es ihre Tochter beschreibt. Der Groll auf ihren Ehemann wird so groß, dass Reinhold sogar vor befreundeten Paaren über ihn herzieht und immer wieder stichelt. Ludwig ignoriert seine Ehefrau einfach. Freunde erzählen, er habe irgendwann nur noch durch sie hindurch geschaut. Trotzdem trennt sich das angebliche Vorzeigepaar nicht, was wohl auch an Ludwigs Ruf liegt, der ihm und seiner Familie so wichtig ist. Meine Mutter wollte sich schon lange von ihm trennen, sie hatte aber nicht den Mut und die Kraft, den im Ort hoch angesehenen Mann zu verlassen, erklärt ihr gemeinsamer Sohn später. Laut Leons Mutter hatte sich Reinhold beim Amtsgericht sogar schon über den Scheidungsprozess informiert. Ludwig auf der anderen Seite will das lupenreine Familienimage und damit sein eigenes ebenfalls nicht aufs Spiel setzen. Also möchte er seine Ehe ohne die Schmach der Scheidung beenden. Und Ludwig erklärt seinem Enkel, von dem er weiß, dass er alles für ihn machen würde, die Oma muss weg. Ansonsten mache er ihm das Leben zur Hölle. Das ist ja eben genau der Titel dieser Folge, über den wir ganz am Anfang schon gesprochen haben. Und auch Ludwig Doldinger hast du ja vor Gericht erlebt. Ich würde vermuten, dass der sehr gegensätzlich zu seinem Enkel ist.
So wurde er beschrieben.
Ja.
Was wir vor Gericht oft erleben, ist, dass wenn ein Täter da sitzt und in sich gekehrt ist und die Verhandlung quasi über sich ergehen lässt und dann mehr oder weniger getriggert wird durch eben Erzählungen über ihn selber, die nicht stimmen oder die ihn aufbringen, dass die dann wirklich so Momente haben, wo sie anfangen zu widersprechen, obwohl sie gar nicht das Wort haben, also einfach ungefragt in den Raum sehr, ja, ich sage es mal, agitiert sind und auch rumschreien. Das passiert alles vor Gericht. In dem Fall nicht. Also er war sehr beherrscht, kühl, distanziert fast, also wie wenn er gar nicht anwesend war wirklich. Also der hat es so an sich vorbei rauschen sehen, auch als über ihn gesprochen wurde. Also man hat eigentlich erwartet, oder ich habe eigentlich erwartet, dass man sagt, okay, der war die und die Person, diese schlimmen Charakterzüge hat er gehabt, dass er dem widerspricht, dass er dieses Image aufrechterhalten will, dieses, ja, die weiße Weste. Aber gar nicht. Also eher so wie sein Enkelkind fast, so einfach nur da, mehr nicht. Also nichts Auffälliges.
Interessant. Also bei den Ermittlungen selbst und bei den Befragungen hat er sich ein bisschen anders verhalten. Also er wird ja einen Tag nach seinem Enkel verhaftet und reagiert völlig entrüstet. Mit dem Mord habe er nichts zu tun und niemals würde er seiner Frau so etwas antun. Warum sein Enkel erzähle, er sei von ihm angestiftet worden, kann sich der Rentner nach eigener Aussage nicht erklären. Auch die Taufkirchner Gemeinde kann sich kaum vorstellen, dass ausgerechnet ihr Ehrenbürger den Mord an seiner Ehefrau in Auftrag gegeben haben soll und dann noch durch seinen Enkel den sanften Wunderknaben. Auch in Leons Klasse ist man fassungslos. Alle seine Mitschüler bekommen das Angebot einer psychologischen Betreuung. Auch Leons gesamte Familie nimmt diese Betreuung in Anspruch, um über die Tat hinwegzukommen. Und das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, so ein Verbrechen, das merkt man eigentlich in jeder Folge von Verbrechen von Nebenan, hat viel mehr Opfer als das Opfer, also als das Todesopfer in dem Fall, sondern eben auch die ganzen Angehörigen. Und zwar nicht nur aus der Opferfamilie, sondern oft auch aus der Täterfamilie, weil die ja gar nicht wissen, was da ihr Sohn, Bruder, Vater, wie auch immer getan hat. Und das zerreißt ja einfach das komplette Leben, so eine Botschaft an der Stelle.
Da sind immer mehr beteiligt, als man denkt, wie du gesagt hast, ganz klar. Und das merkt man auch, also sowohl bei Gericht als auch im Rahmen der Ermittlungen, wenn man Leute befragt, das...
Ja.
Wird immer unterschätzt.
Ja, ich glaube, für die Familie ist es einfach überhaupt gar nicht zu fassen. Das ist ein kompletter Schock. Aber was man eben auch sagen muss, die Schecks halten zu Leon. Mehrmals in der Woche besuchen Leons Eltern ihren Sohn in der Untersuchungshaft. Auch das ist nicht immer der Fall. Manche lassen dann die Person erstmal komplett fallen und auch später. Und das ist bei denen eben nicht so. Auch seinen 19. Geburtstag muss Leon in seiner Drei-Personen-Zelle in der Justizanstalt Ried feiern. Dort verbringt er die meiste Zeit mit Lesen und gilt als ruhiger und freundlicher Häftling. Ganz im Gegensatz zu seinem Opa, der darauf besteht, auch in Haft mit seinem Ehrentitel Konsulent angesprochen zu werden, dem ihm die österreichische Landesregierung verliehen hat. Ludwig bekommt kaum Besuch im Gefängnis. Seine Tochter, also Leons Mutter, hat die Beziehung zu ihm komplett gekappt und auch ihr Bruder, ein Psychologe aus Wien, besucht seinen Vater nicht. Schon in den ersten Befragungen hatte er ausgesagt, er traue seinem Vater alles zu und sehe ihn als, Zitat, manipulativen Machtmenschen. Nur seinem Enkel Leon begegnet Ludwig während seiner Haftzeit ein einziges Mal, als dieser bei einem Termin mit den Ermittlern die Vorwürfe gegen seinen Opa erneuert. Der streitet weiterhin alles ab. Von der engen Verbindung der beiden ist nichts mehr zu spüren. Jetzt muss also ein Gerichtsprozess klären, was am Abend des 26. Oktober 2012 in dem babyblau gestrichenen Haus der Doldingers wirklich passiert ist. Wir haben es ja schon erwähnt, du warst selbst auch in dem Prozess dabei. Wie würdest du die Atmosphäre im Gerichtssaal beschreiben in diesem Prozess?
Ich glaube, wie ich so eine Atmosphäre aufnehme im Gerichtssaal, ist sicherlich anders, als das jetzt ein neutraler Zuschauer macht, neutrale Zuschauerinnen oder Angehörige, sowohl von der einen als auch von der anderen Partei. Da sind Emotionen dabei, die kennen nicht die gesamte Akte, die kennen vielleicht auch gar nicht die Brutalität und werden dann im Rahmen der Gerichtsverhandlung auch sicherlich überrascht von gewissen Fakten. Ich weiß, dass die Medien die Verhandlung als merkwürdig gefühllos beschrieben haben, mit immer wieder mit minutenlanger Stille. Ich weiß, dass es eine langsame Verhandlung war, also so würde ich sie beschreiben. Ja, diese Pausen, aber auch die Art, wie verhandelt wurde, war relativ langsam. Und das meine ich jetzt nicht negativ oder positiv. Das ist einfach so, so wäre es für mein Gefühl. Ist aber auch klar, also spätestens als ich oder auch meine Kollegen die Blutspuren und diese ganze Brutalität präsentiert haben, das muss man als Rechtsmediziner dem Schöffengericht präsentieren, da ist man natürlich erstmal geplättet als jemand, der damit nichts zu tun hat. Und da entstehen eben diese Pausen, genauso wie wenn Zeugenaussagen, gerade weil es eben so brutal war. Und dementsprechend glaube ich, dass es einfach deswegen so immer wieder Stille gab und ein sehr ruhiger Fortgang der Verhandlung war. So würde ich es beschreiben.
Der Prozess gegen den sogenannten Oma-Mörder von Taufkirchen startet am 26. August 2013 vor dem Landgericht Ried und der Andrang ist gerade am Anfang riesig. Etwa 75 Zuschauer füllen den Gerichtssaal und sehen, wie der mittlerweile 19-jährige Leon in seinem weißen Hemd mit Manschettenknöpfen den Gerichtssaal betritt. Einige Meter von ihm entfernt sitzt sein Opa, gekleidet in einen traditionellen dunkelgrünen Janker. Ludwig würdigt seinen Enkel keines Blickes. Vor Gericht bleiben sowohl Opa als auch Enkel bei ihren jeweiligen Aussagen. Leon erneuert sein Geständnis, während Ludwig unter missbilligenden Blicken des Publikums weiterhin leugnet, jemals den Mordauftrag gegeben zu haben. Unter Tränen sagt er aus: Ich weiß nicht, was in ihn gefahren hat, dass er mir meine Frau umgebracht hat. Beweise für Ludwigs Schuld gibt es keine, also versucht die Staatsanwaltschaft, so viele Indizien wie möglich zu sammeln. Ein zentraler Aspekt ist der Zustand der Ehe und die Beziehung der Doldingers. Dass er sie systematisch betrogen habe und die Ehe deshalb längst nur noch auf dem Papier existiert hat, bestreitet Ludwig vehement. Die Beziehung zwischen ihm und Reinhold sei bis zum Schluss von Liebe und Zuneigung geprägt gewesen, erzählt der 72-Jährige. Um das zu beweisen, zeigt er dem Gericht Bilder von Rosen, die er seiner Frau zum Geburtstag geschenkt haben will. Außerdem erklärt er, für sie habe ich mir Viagra verschreiben lassen, nicht für irgendwelche Huren. Wie harmonisch die Beziehung der beiden wirklich war, sollen Zeugen aus dem Umfeld des Ehepaares klären. Insgesamt 60 Zeugen werden in dem Prozess gehört, darunter Verwandte, Freunde des Paares, Kollegen und der Musiklehrer. Auch einige Affären und Ludwigs uneheliche Tochter kommen in den Zeugenstand. Dabei unterscheiden sich die Schilderungen der Ehe teilweise deutlich. Die meisten Freunde berichten von einer harmonischen Ehe zwischen den beiden. Streitigkeiten und Konflikte hätten sie nicht wahrgenommen und auch die ganzen Affären seien ja ein Ding der Vergangenheit gewesen. Andere berichten wiederum von Sticheleien von Seiten Reinhilds und einer emotionalen Kälte Ludwigs. Leons Orgellehrer gibt ein weiteres interessantes Detail an. Er erklärt, Reinhild habe ihm erzählt, ihr Mann wolle das gemeinsame Haus der unehelichen Tochter überschreiben, was sie, Zitat, nur über ihre Leiche zulassen würde. Ludwig bestreitet das. Es habe sich dabei lediglich um eine Angst seiner Frau gehandelt. Ebenso wie im Bekanntenkreis ist man sich auch innerhalb der Familie uneinig, ob Ludwig den Mord an seiner Frau in Auftrag hätte geben können. Sein Sohn, also derjenige, der seinen Vater kurz nach der Tat in einem Interview noch als manipulativen Machtmenschen bezeichnet und erklärt hatte, vor Gericht gegen ihn aussagen zu wollen, hat seine Meinung mittlerweile geändert. Nach einer Familienaufstellung erklärt er vor Gericht, Renate und Ludwig hätten sich miteinander arrangiert und es habe aus seiner Sicht kein Motiv für einen Mord gegeben. Das sieht Leons Mutter, also seine Schwester, deutlich anders. Sie sagt vor Gericht aus, dass sie ihrem Vater durchaus zutraut, dass er seine Ehefrau umbringen lassen will. Außerdem habe sich Ludwig mit Reinhelds Tod erstaunlich schnell abgefunden und bereits nach wenigen Tagen Pläne für sein neues Leben als Witwer geschmiedet. Leons Mutter wirft ihrem Vater vor Gericht vor, das Leben ihres Sohnes ruiniert zu haben. Bei diesen Worten fangen beide Angeklagte an zu weinen. Und das ist ja spannend. Die Familie sagt komplett unterschiedlich aus. Also unterschiedlicher geht's ja eigentlich gar nicht. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube einfach, jeder von uns hier weiß, wie schwierig Familie sein kann. Mhm. Und bei so intensiven Gefühlen, die da einfach hochkochen, wie sie eben nur bei Familien, in Familienbeziehungen entstehen und bestehen, ich glaube, da gibt es einfach sehr stark subjektiv geprägte Ansichten. Und man glaubt das, was man glauben will. Das ist leider so.
Das ist auch was ich in vielen Fällen schon gehabt habe. Ich glaube, das ist auch ein Schutzmechanismus der Psyche.
Mit Sicherheit,
es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also die Vorstellung, dass jemand, den man liebt, der Vater ist, zu dem man immer aufgeschaut hat, dass der die eigene Mutter ermordet hat, das könnte ja das komplette Selbstbild auch irgendwie ins Wanken bringen, wenn man diese Vorstellung zulässt. Und
man will seine heile Welt irgendwie bewahren, ja.
Genau das. Man muss allerdings auch sagen, dass es durchaus noch so ein paar weitere Indizien gibt, die Ludwig Doll belasten, eben nicht nur diese Aussagen von Zeugen, zum Beispiel der Notruf. Und der ist ja wirklich seltsam. Er hat ja seine Frau angeblich gerade erst entdeckt, den habe ich ja kurz am Anfang der Folge erwähnt. Und in dem Notruf schildert Ludwig, dass er seine Frau ja gefunden hat, dass sie schwer verletzt sei und bewusstlos. Und das macht ihn für die Staatsanwaltschaft sehr verdächtig, weil eben, auch darüber haben wir eben schon gesprochen, die Verletzungen von Reinhold sind ja so schwer, dass man eigentlich auf den ersten Blick hätte sehen müssen, dass sie tot ist, so sagt es zumindest die Staatsanwaltschaft. Wie schätzt du das ein?
Natürlich ist man in so einer Situation emotional überfordert. Und da sagt man sicherlich Sachen, die einfach keinen Sinn machen, ganz klar. Also für mich war das ähnlich unverständlich, weil uns wurde ja dann der Anruf auch vorgespielt. Wir waren vor Ort, wir haben gesehen, wie sie da lag. Und wenn, das muss ich jetzt so sagen, das Hirn einfach neben dem Kopf liegt, da muss man nicht mehr von Ohnmacht sprechen. Da ist die Person einfach tot. Und das sieht meiner Meinung nach jeder, egal in welchem Zustand er ist. Und das war ja auch das, was die Ermittler so eingeschätzt haben und was wir alle so gesehen haben, weswegen auch hier gleich mal der Fokus eben auf den Ehemann in dem Fall gelenkt wurde.
Ja, und selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er irgendwie in einem kurzzeitigen Zustand geistiger Umnachtung geglaubt hat, dass seine Frau doch nur ohnmächtig ist, dann hätte er ja normalerweise versuchen müssen, ihr zu helfen, sie irgendwie wach zu rütteln oder zu beatmen. Das hat Ludwig aber nicht getan. Das beweisen seine nicht vorhandenen Spuren um die Leiche herum und auch an ihr selbst. Laut Ludwig habe das an seiner Überforderung gelegen. Ich war völlig desperat, gibt er zu Protokoll. Außerdem habe er nur die Beine seiner Frau sehen können, also nicht den Zustand des restlichen Körpers. Und da du ja auch am Tatort warst, ist diese Darstellung realistisch, wenn man durch die Haustür reinkommt, dass man dann nicht die Frau sehen kann, also nicht die ganze Frau und nicht die ganzen Verletzungen?
Also das ist absoluter Schmarrn gewesen, weil die lag ja genau andersrum. Sie lag ja mit dem Kopf Richtung Gangbereich und er hat seine Tasche dann auch noch im Arbeitszimmer abgelegt. Das heißt, er muss um sie rum, ich sage jetzt fast getänzelt sein, weil da waren sehr, sehr viele Spuren und hat eben, wie du schon gesagt hast, keine gelegt. Also mit Überforderung würde ich das nicht gleichsetzen, weil da ist man nicht so vorsichtig. Und dementsprechend war dieses ganze Szenario, das er da kreiert hat, sehr, sehr fragwürdig. Und aus meiner Sicht null nachvollziehbar.
Ja, es klingt ein bisschen so, als habe er das schon in dem Bewusstsein gemacht, möglichst keine Spuren an der Leiche oder in der Nähe der Leiche zu hinterlassen. Und deswegen eben dieses, was du gerade als Rumtänzeln beschrieben hast. Also auch das würde ja ein normaler Mensch, der einen geliebten Menschen da in so einer Situation findet, der wird ja zu der Leiche hingehen, wird den Puls fühlen, wie auch immer.
Klar,
und wird
da
Spuren hinterlassen.
Sowas, ja.
Ja, genau das. Und noch etwas ist in dem Notruf von Ludwig Doldinger verdächtig. Vielleicht ist es euch beim ersten Hören auch schon aufgefallen, weil das Erste oder mit das Erste, was er da am Telefon gemacht hat, war sein Alibi zu nennen. Also die Frau liegt da blutüberströmt am Boden, er hat sie gerade gefunden und das Erste, was er eben irgendwie sagt, ist, ja, ich war im Wirtshaus bis kurz nach 24 Uhr. Also das musste er dann noch im Notruf unterbringen. Und sein Anwalt hält dagegen, das finde ich eine interessante Argumentation, dass Ludwig als schlauer und berechnender Mensch niemals so offensichtlich gehandelt hätte, wäre er der Täter gewesen. Kein Mensch macht so einen Blödsinn, erklärt der Verteidiger. Und dann gibt es noch weitere Zeugenaussagen, die kein gutes Licht auf den Taufkirchner Ehrenbürger werfen. Leons Orgellehrer erklärt, Opa und Enkel hätten ihm die Einladung zu Reinhards Beerdigung persönlich überbracht. Dabei habe Leon gesagt, eines steht fest, der Opa und ich haben nichts damit zu tun. Und der Opa habe ergänzt, Leon sei die ganze Zeit bei ihm gewesen. Also ungefragt zu sagen, wir waren es nicht, macht einen jetzt auch nicht unbedingt unverdächtig. Ludwig übrigens bestreitet diese Aussage. Doch während einige Indizien mehr oder weniger auf die Schuld von Ludwig Doldinger hindeuten und Leon die Tat bereits gestanden hat, stehen hinter ihren Motiven weiter große Fragezeichen. Eine kriselnde Ehe als Grund für einen Mordauftrag und eine enge Beziehung zum Opa als Grund für die Durchführung eines Mordes scheinen selbst für die Staatsanwaltschaft ein wenig zu dünn. Ging es am Ende vielleicht um etwas anderes? Laut ihrer Hausbank haben Ludwig und Reinhold Doldinger erst ein knappes Jahr vor dem Mord eine Unfallversicherung abgeschlossen, die im Todesfall 40.000 Euro auszahlt, auch im Falle eines Mordes oder einer Straftat. Und dieses Geld kann Ludwig Doldinger gut gebrauchen, da er vor einigen Jahren einen Kredit in Höhe von 90.000 Euro abgeschlossen hat, der zum Tatzeitpunkt noch nicht abbezahlt ist. Hat der 72-Jährige also den Mord an seiner Ehefrau in Auftrag gegeben, um an das Geld der Versicherung zu kommen? Also auch das wäre ein mögliches Motiv. Sebastian, du warst ja vor Gericht, hast da ausgesagt, als Gutachter sozusagen oder als Experte. Was war jetzt sozusagen dein Teil des Auftritts? Also was war sozusagen dein Part? Also über was hast du vor Gericht berichtet?
Rechtsmediziner im Rahmen eines Tötungsdeliktes, wie jetzt hier der Fall war, die berichten immer als erstes das Sektionsprotokoll und die Ergebnisse der Sektion, also der Obduktion. Das heißt, man geht Schritt für Schritt die Obduktionsergebnisse durch. Mhm. Die werden ja protokolliert. Das Sektionsprotokoll hat dann auch das Gericht vorliegen und präsentiert die Ergebnisse. Das macht man manchmal im Rahmen von einer PowerPoint-Präsentation. Das habe ich hier gemacht. Manchmal will das Gericht aber auch, dass darauf verzichtet wird, dass eben nicht alles so dramatisch dargestellt wird. In dem Fall hat man die Verletzungen durchaus so dargestellt, wie sie waren und dann die Todesursache präsentiert und welche Tatwerkzeuge zum Tod geführt haben, beziehungsweise darüber hinaus, was wir vorher schon geredet haben mit dem Übertöten und so. Und der zweite Part war dann die Blutspurenmusterverteilungsanalyse, wo wir nochmal das Tatgeschehen anhand der Blutspuren zumindest teilweise rekonstruiert haben, um hier auch so das Nachtatverhalten, dieses planerische Verhalten darzustellen, weil das ganz, ganz wichtig ist für die letztlich juristische Würdigung. Also wie hat man nach der Tat sich verhalten? War da ein planerisches Vorgehen zu sehen oder nicht? Und gerade eben dieses Vortäuschen einer Straftat, also des Einbruchs, das war ein Indiz, das sehr wichtig war für die Juristen. Und das konnten wir eben anhand der Blutspuren, wie wir ja vorher schon dargelegt haben, ganz gut beweisen.
Da geht es ja dann letzten Endes auch um die Strafzumessung, ne? Und um auch herauszufinden, handelt es sich jetzt hier um Totschlag, um Körperverletzung mit Todesfolge oder eben um einen Mord. Und da spielen ja eben die Begleitumstände, das wird in Österreich nicht anders sein als in Deutschland, eine ganz große
Rolle. Das ist sehr ähnlich, ja.
Rolle. Am fünften Verhandlungstag soll es dann um das Innenleben der beiden Männer gehen, die laut der Anklage gemeinsam hinter dem Mord stecken. Die österreichische Psychiaterin Adelheid Kastner, die wohl bekannteste Gerichtsgutachterin des Landes, die 5 Jahre vorher Josef Fritzl untersucht hat, stellt ihre Gutachten über Leon und seinen Großvater vor. Ludwig Doldinger attestiert die Psychiaterin eine ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung, die von einer nicht erfüllbaren Emotionalität geprägt wird. Der Angeklagte hat laut Kastner große Schwierigkeiten damit, eigene Fehler einzugestehen. Die Gefühle seiner Ehefrau hat er dabei kaum wahrgenommen. Grund dafür ist sein mangelndes Empathievermögen. Ein weiteres Merkmal, das Ludwigs Handeln kennzeichnet, ist sein berechnendes Vorgehen. Oft haben seine Handlungen das Ziel, gut dazustehen und bewundert zu werden. In der Dorfgemeinschaft schauen die Leute wegen seiner zahlreichen Ehrenämter und Titel zu ihm auf. Bei seinem Stammtisch versucht er mit seinen Frauengeschichten Bewunderung zu bekommen. Diese Anerkennung überträgt sich laut Adelheid Kastner auch auf Ludwigs Selbstbild und führt teilweise zur Selbstüberschätzung. Da er sich selbst für so gerissen hält, geht er davon aus, dass seine Tat niemals auffliegen wird. Dass das Ganze schiefgehen könnte, kann sich Ludwig Doldinger laut Gutachten nicht mal vorstellen. Neben Frauen und Titeln ist eine weitere Quelle von Ludwigs aufgeblasenem Ego sein Enkel Leon. Nachdem aus seiner eigenen Musikkarriere nichts wurde, muss sein Enkel Ludwigs Träume leben. Laut Gutachten hat Ludwig Doldinger die Erfolge seines Enkels auf sich als Förderer projiziert und daraus wiederum Anerkennung gezogen. Also so eine, wie nennt man das, Eishockey-Mom aus so amerikanischen Filmen, ja, oder genau. Die irgendwie das Kind zu irgendwelchen Model-Wettbewerben schickt, weil sie es selber irgendwie nicht geschafft hat. Also das, da gibt es durchaus Parallelen. Auch Leon, dem die Gutachterin eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und mangelnde Empathie diagnostiziert, sucht bei dem Großvater die Bestätigung, die er andernorts nicht erhält. Laut des Gutachtens fußt die Persönlichkeit von Leon größtenteils auf seinem musikalischen Talent. Er ist, was er spielt, und andere Charaktereigenschaften treten in den Hintergrund. Das hat alles andere ersetzt, erklärt Kastner vor Gericht. Von seinem Großvater bekommt Leon von klein auf eingeredet, dass er ein besonderes Talent ist und glaubt das mit der Zeit auch selbst. So sieht Leon sich musikalisch zwischenzeitlich sogar seinen Lehrern überlegen und wird er mal kritisiert, hält er die andere Person, die ihn kritisiert, für neidisch. Die Bestätigung, die sein Opa ihm gibt, erhält er andernorts hingegen nicht. Und so speist er sein Selbstwertgefühl hauptsächlich aus der Hauptquelle Oper, wie Kastner es nennt. Und als dann kurz vor dem Mord Leons Beziehung endet, also die Beziehung zu seiner damaligen Freundin, und er außerdem an den Musikkursen der Anton Bruckner Uni nicht mehr die gewünschten Leistungen bringt, bröckelt der sowieso schon geringe Selbstwert des 18-Jährigen noch weiter. Laut Psychiaterin Kastner ist das fatal. Wir können ohne Partner leben, ohne Geld, aber nicht ohne Selbstwert, erklärt sie vor Gericht. Erschwerend kommt dann noch hinzu, dass Leon sich kaum durchsetzen und Konflikte nicht aushalten kann. Ist Leon also so emotional von seinem Opa abhängig, dass er gar nicht anders konnte, als seine Oma zu ermorden? Das hält Adelheid Kastner für das wahrscheinlichste Motiv. Laut Leon soll ihm Ludwig gedroht haben, er mache ihm das Leben zur Hölle, wenn er ihm nicht helfe. Für Leon war es einfacher, seine Oma zu töten, als den Druck seines Großvaters auszuhalten, erklärt Kastner. Dazu passt auch das, was Leon in dem Prozess auf die Frage geantwortet hat, wer er selbst ohne die Bewunderung seines Opas gewesen wäre. Und da hat Leon gesagt, niemand, dann wäre ich in ein Loch gefallen. Was ja eigentlich wahnsinnig traurig ist für einen 18-jährigen, talentierten jungen Mann, der sein Leben noch vor sich hat, ne?
Ja, definitiv. Und also leider sehen wir solche toxischen persönlichen Beziehungen in der Rechtsmedizin immer wieder. Ob das jetzt zwischen Tätern und Opfern ist, da ist es meistens so. Oder eben mehreren Tätern, wie hier in dem Fall. Aber das ist einfach was nicht gut endet, wie man hier sieht.
Ja, das ist eine Beziehung, die sich ja auch über die Jahre so eingeschliffen hat und wo praktisch, ja, diese Tat konnte nur funktionieren, weil die beiden so ineinander gegriffen haben, wie zwei ungute Puzzlestücke eigentlich. Die haben ja das Schlechteste in sich rausgeholt sozusagen.
So scheint es ja tatsächlich.
Und so eben, das wissen wir ja mittlerweile, greift Leon sich am 26. Oktober 2012 das Beil aus dem Keller und setzt es gegen die eigene Oma ein. Begünstigt wird diese Kaltblütigkeit laut Adelheid Kastner durch Leons Mangel an Mitgefühl. Die Frage, wie es der Oma geht, hat er sich nicht gestellt, erklärt die Gutachterin. Den Overkill begründet sie mit dem Stress in der Situation, der zusätzlich durch die vorhandenen Sinneseindrücke wie Geräusche, Gerüche und Bilder verstärkt werde. Trotz ihrer Persönlichkeitsstörung stuft Adelheid Kastner beide Angeklagte allerdings als voll schuldfähig ein. Am sechsten Verhandlungstag, dem 6. September 2013, soll dann das Urteil im Fall des Oma-Mordes gesprochen werden. 6 Stunden besprechen sich die Geschworenen, dann verkünden sie vor den Angeklagten und den Zuschauern ihre Entscheidung. Beide Angeklagten sind des Mordes schuldig. Ludwig Doldinger als Bestimmungstäter und Leon Scheck als ausführender Täter. Und so spricht Richterin Claudia Lechner schließlich ihr Urteil. Leon Scheck wird zu 12 Jahren Haft verurteilt, während sein Opa Ludwig für 18 Jahre hinter Gitter muss. Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung gehen gegen das Strafmaß in Berufung. Und so landet der Oma-Mord von Taufkirchen im April 2014 vor dem Oberlandesgericht. Dabei treffen Opa und Enkel erstmals wieder aufeinander. Du versuchst mit Lügen deine Haut zu retten, wirft Ludwig Leon im Gerichtssaal vor. Und der antwortet mit brüchiger Stimme, Opa, bitte hör auf. Aber der mittlerweile 73-Jährige hört nicht auf und droht seinem ehemaligen Lieblingsenkel, die Oma und ich werden dich dein Leben lang begleiten. Doch auch das ändert nichts. Das OLG lehnt die Berufung ab. Es bleibt also bei 12 Jahren Haft für Leon und 18 Jahren für Ludwig. Über Ludwig Doldingers Zeit im Gefängnis weiß man recht wenig. Sein Sohn, der nach seiner Familienaufstellung trotz des Urteils weiter von der Unschuld seines Vaters überzeugt ist, telefoniert wohl fast täglich mit ihm. Eine Sache, die Leons Mutter, also die andere Tochter von Ludwig, nicht nachvollziehen kann. Es gibt absolut keinen Kontakt zu diesem Menschen, erzählt sie in einem Zeitungsinterview über ihren Vater. Sie und ihr Mann sind nach wie vor erschüttert, wie sehr dieser Mensch unser Vertrauen missbraucht hat. Beide sind wir 100%ig von seiner Schuld überzeugt. Es ist traurig, dass er nicht den Mut hat, zu seiner Tat zu stehen. Dass andere Familienmitglieder den Kontakt weiter pflegen, kann sich Leons Mutter nur dadurch erklären, dass die das psychiatrische Gutachten nicht gelesen haben. In einem Interview nach dem Urteil sagt sie über Leon, wir sind immer zu unserem Sohn gestanden und tun das natürlich auch heute noch. Ihre Hoffnung ist, dass Leon nach seiner Haftstrafe wieder ein normales Leben führen kann. Und so wie es aussieht, ist das zumindest beruflich der Fall. Inzwischen ist Leon aus der Haft entlassen, hat einen Job in der IT-Branche und lebt in einer Großstadt. Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, dass dieser Fall für dich als Rechtsmediziner besonders spannend war. Ich kann mir in Teilen schon denken, warum, aber ich würde es gerne auch nochmal von dir hören.
Der war besonders spannend, weil wir am Anfang einfach keine Ahnung hatten, wer der Täter ist. Und dann ist man ja auch als Rechtsmediziner Teil der Ermittlung. Das ist nicht immer der Fall. Das ist nur der Fall, wenn eben wirklich alle Fragen offen sind und man braucht immer wieder auch Feedback von Rechtsmedizinern. Und dann ist man natürlich auch mit einer gewissen Empathie und einer Emotionalität in dieser Sache drinnen. Mhm. Und wenn man dann mitkriegt, wie Puzzlestück für Puzzlestück das Ganze zusammengefügt wird, und wie gesagt, dann auch noch die richtige Blutspur findet, dann ist es einfach was, was dabei bleibt und was einen mitnimmt und weswegen dieser Fall einfach für mich ein emotional wichtiger Fall ist. Und die andere Sache ist, ich war da ja relativ frisch in Österreich und das war einer meiner ersten Blutspurentatorte. Und da konnte ich mich natürlich dann gleich beweisen und das hat auch quasi die Karriere für weitere Blutspurentatorte dann geebnet und dieser Einstieg dann in die österreichische, ich sage es mal, Welt der Blutspuren als Rechtsmediziner, das ist natürlich auch was, was man nicht vergisst.
Würdest du sagen, dass es große Unterschiede gibt zu der Arbeit in Deutschland und der in Österreich? Fällt mir jetzt gerade spontan als Frage ein, wo du es so angesprochen hast?
Nicht wirklich, nee. Mhm. Also juristisch gibt es ein paar Unterschiede, klar. Wenn man sich die Rechtsmedizin anschaut, dann arbeiten ja auch sehr viele deutsche Rechtsmediziner in Österreich und auch einzelne Österreicher in Deutschland, aber mehr andersrum. Und Menschen sind Menschen. Also das ist egal, ob das jetzt Österreich ist, ob das Schweden ist, ob das Island ist, wo ich gearbeitet habe. Man hat durchaus ähnliche Fälle und die Rechtsmedizin ist auch ähnlich gelagert. Die Medizin ist ja generell international ähnlich gelagert und das kann man für die Rechtsmedizin genauso sagen.
Spannend. Also ich muss sagen, für mich ist es so ein Fall, der auch sehr viel Trauriges hat, bei aller Skurrilität ja fast schon, weil ich einfach denke, mein Gott, hättet ihr euch einfach scheiden lassen. So, dann wäre ja vieles nicht passiert. Aber so ist es ja ganz oft bei Beziehungstaten. Das sind dann einfach Beziehungen, die sich ungut entwickeln und einer will den anderen nicht gehen lassen. Und bevor du gehst, bringe ich dich lieber um. Aber es ist ja wahnsinnig traurig, weil es ja auch die komplette Familie zerrissen hat. Auch heute eben noch. Ne? Weil ja, die eine Seite eben glaubt, der Opa war es nicht, auf keinen Fall. Der ist doch so lieb. Und die andere Seite sagt, nee, der war es auf jeden Fall. Also das hat auch wieder hier viel mehr Opfer gefordert, als die man auf den ersten Blick sehen kann.
Sehr nachhaltig. Das ist ja das, also ich hoffe nicht, dass es über Generationen noch weitergetragen wird, aber sowas kann natürlich sehr lange gehen, so ein Streit, gerade bei so einer emotionalen Tat.
Vielleicht schon an der Stelle die Abschlussfrage, was würdest du sagen, das ist jetzt mittlerweile 12 Jahre her, wie denkst du heute an diesen Fall zurück?
Also vor allem auch jetzt, wo wir ihn nochmal besprochen haben, muss ich sagen, es ist einfach immer noch ein krasser Fall.
Absolut.
Definitiv. Und ich kann einfach nur sagen, an alle, die zuhören, seid lieb zu euren Omas.
Ja, das sollte man so oder so sein. Ja, stimmt. Das ist doch eigentlich eine gute Botschaft, mit der man an der Stelle enden kann. Ja, ich glaube, du hast mir jetzt die Worte aus dem Mund genommen. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Also krasser Fall auf jeden Fall. Und seid lieb zu euren Omas. Vielleicht, wenn ihr noch eine Oma habt oder einen Opa, dann ruft den am besten heute vielleicht noch an. Das ist genau das. Sebastian, vielen Dank.
Ich bedanke mich für diese Reise in die Vergangenheit. Es war sehr schön.
Tatsächlich, für dich war es ja eine Reise in die Vergangenheit. Ich finde es immer so wahnsinnig spannend, weil ich ganz viel immer von dir lernen kann. Und das ist für mich super. Und das macht ja auch irgendwie die Freude an meiner Arbeit aus, dass ich jetzt auch nach, glaube ich, fast 7 Jahren in dem Podcast noch in jeder Folge was Neues lerne. Und das ist toll, das machen zu dürfen. Und das ist toll, auch mal so einen Fall mit einem Experten zu machen, der ganz nah dran war und ja, seine ganz subjektiven Eindrücke und Erinnerungen mit uns teilt. Dafür vielen Dank. Und ich würde einfach jetzt schon mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Immer wieder gerne, klar.
Dankeschön und ja, wir hören uns. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.